Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal etwas vom Marshmallow-Experiment gehört. Das ist ein Test, den man mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren durchgeführt hat. Man wollte wissen oder sehen, welche Strategien die entwickeln, um Versuchungen quasi zu widerstehen. Also da wird auch die Selbstbeherrschung getestet, die die Kinder haben. Hört sich ziemlich fies an, ist aber auch irgendwie lustig, wenn man das so sieht. Vielleicht kennt ihr auch die Werbung von Kinderschokolade mit dem Überraschungsei. Das ist das gleiche Prinzip, das haben die da davon kopiert. Die Kinder werden da in einen leeren Raum gebracht, da ist nur ein Tisch und ein Stuhl drin, sonst nichts. Und da sitzen die dann eine Weile drin, bis es irgendwann langweilig wird. Und dann kommt die große Versuchung, dann bringen die eine Süßigkeit rein. Also in dem Fall entweder ein Marshmallow oder ein Überraschungsei. Und wenn die Kinder wollen, dürfen sie dieses Überraschungsei sofort essen. Wenn sie sich aber 15 Minuten lang beherrschen können und der Schokoladenversuchung widerstehen, dann bekommen sie 2 Eier. Alles schon ziemlich fies. In der Werbung sieht man dann die Kinder da allein hocken vor ihrem Ei und sie grübeln, was sie tun sollen, und manche raufen sich die Haare und versuchen irgendwie das Objekt der Begierde nicht hinzuschauen. Und der Gag in der Werbung ist natürlich, dass sie dieser Versuchung irgendwann nicht mehr widerstehen können und das Ei dann vernaschen, weil man Kinderüberraschungen einfach nicht widerstehen kann, weil die so lecker ist. So viel zum Marshmallow-Experiment. Wie wir alle wissen, sind ja nicht nur Kinder Versuchungen ausgesetzt, sondern auch wir Erwachsenen. Und die größten Versuchungen bei uns bestehen wahrscheinlich auch nicht aus Schokolade. Ich weiß nicht, bei manchen vielleicht. Die zarteste, wenn man der Milka-Werbung glaubt. Dieser Werbeslogan ist bestimmt auch noch vielen im Ohr. Aber da gibt's eben auch noch ganz andere Versuchungen im Leben. Die Frage ist also, wie ist es mit Versuchungen? Wie können wir ihnen widerstehen? Beziehungsweise warum sollen wir das überhaupt? Was ist eine Versuchung und von wem werden wir denn da versucht? Der Predigttext über die Versuchung Jesu gibt darauf interessante Antworten. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4 die ersten 11 Verse. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine hier Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Es war die erste Versuchung. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, Vers 11, vorher haben wir ihn gebetet: Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und dann verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Wort des lebendigen Gottes. Also 3-mal hat der Teufel versucht, Jesus zu Fall zu bringen. 3-mal hat er ihn in Versuchung geführt und jedes Mal hat Jesus widerstanden, bis der Teufel dann irgendwann aufgibt. Die Versuchungen waren ganz unterschiedlicher Art. Bei der ersten Versuchung greift Satan das Hungergefühl an. Jesus hat lange Zeit nichts gegessen, 40 Tage war allein in der Wüste, ohne Brot. Und dann kommt der Satan und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann versorg dich doch selbst. Sprich ein Wort und diese Steine hier, die überall rumliegen, werden zu Brot, dann hast du was zu essen. Also erste Beobachtung, die man hier machen kann, der Versucher tritt dann an Jesus heran, als er schwach war. Er ist ausgehungert, er ist müde, er ist allein in der Wüste und jetzt ist die Versuchung am größten. Und ich glaube, das ist so ein typisches Merkmal von Versuchungen, sie kommen immer dann, wenn wir schwach sind. Das merke ich bei mir selber auch, wenn ich zum Beispiel unausgeschlafen bin, wenn ich müde bin, dann lasse ich mich viel leichter ablenken, die Dinge zu tun, die vielleicht eigentlich dran wäre, was eigentlich wichtig wäre. Oder wenn wir nach einem schlechten Tag hinter uns haben und unzufrieden sind, dann kommt man heim und stopft vielleicht Schokolade in sich rein oder sucht sonst nach irgendeiner Ersatzbefriedigung. Oder überhaupt, wenn man allein ist und nichts anderes zu tun hat, wenn es einem langweilig ist, dann kommt man auf dumme Gedanken. Nicht umsonst gibt es ja das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Also in solchen Situationen, wenn wir schwach sind, dann sind die Versuchungen am größten. Und solche Versuchungen, die uns verlocken und ablenken können, das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel das Handy oder Facebook oder die PlayStation, was uns immer wieder von der Arbeit oder vom Lernen abhält. Es kann der bequeme Sofa sein oder der Fernseher, der uns einlädt, dass wir den Tag oder den Abend mit Amazon Prime oder Netflix vertrödeln. Es kann natürlich auch eine sexuelle Versuchung sein, zum Beispiel durch eine Praktikantin, die unseren Job und unsere Partnerschaft aufs Spiel setzt, soll sie auch schon gegeben haben. Natürlich Alkohol, der uns irgendwie locker werden lässt und uns dann am nächsten Tag mit Kopfschmerzen zurücklässt. Oder vielleicht auch die Kreditkarte oder der Kredit, der uns dazu verleitet, dass wir Geld ausgeben, das wir vielleicht noch nicht mal besitzen. Eine Versuchung kann man also beschreiben, Wikipedia lässt grüßen, als einen äußerst verlockenden Reiz, der uns zu einer Handlung verleiten will, die zwar reizvoll erscheint, aber eigentlich völlig unzweckmäßig oder auch verboten, unmoralisch oder einfach völlig irrsinnig ist und uns am Ende immer leer zurücklässt. Um es in der Sprache der Bibel auszudrücken, Versuchungen wollen uns immer vom erfüllten Leben abhalten, vom Leben mit Gott. Der Satan, der will Jesus von Gott weglocken. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle doch diese Steine in Brot. Versorg dich doch selber. Du kannst das, du brauchst Gott gar nicht. Das ist die Versuchung von jeher. Der Satan, der Diabolos, der Durcheinanderbringer will uns weismachen, dass wir Gott nicht mehr nötig haben, dass wir aus der Beziehung zu ihm aussteigen, dass wir nicht mehr von ihm alles erwarten, sondern selber versuchen, unser Leben zu erfüllen mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Der Teufel provoziert Jesus hier zu einer Lebensweise, die er ja noch nicht mal selber führen kann, nämlich ganz ohne Gott zu leben, kann nicht mal der Satan. Und Jesus lehnt zum Glück ab, er erkennt die Versuchung dahinter und er kontert mit einem Wort aus der Heiligen Schrift und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das Gott spricht. Damit sagt Jesus quasi, der Mensch braucht viel mehr als Brot oder was er sonst so meint, zum Leben zu brauchen. Der Mensch braucht mehr als Arbeit. Der Mensch braucht mehr als einen erlebnisreichen Urlaub, der jetzt für viele ansteht vielleicht. Er braucht mehr als eine aufregende Freizeitgestaltung. Er braucht mehr als Vergnügen und er braucht auch viel mehr, als die Medien uns an Unterhaltung und Konsum bieten können. Der Mensch braucht vor allem die Nahrung für seine Seele. Er braucht das, was ihm Trost gibt im Leben, was ihm Hoffnung gibt und Zuversicht. Er braucht das Wort des lebendigen Gottes, das der zu ihm spricht. Das braucht er gegen seine Leere, die er spürt, die wir spüren. Und Gottes Wort allein füllt unsere Leere aus. Seine Ansprache an uns, seine Zuwendung, seine Liebe. Warum ist es also so wichtig, dass wir es immer mehr lernen, Versuchungen zu widerstehen? Ganz einfach gesagt, weil Versuchungen uns von Gott und vom Leben, vom wahren Leben immer weglocken. Und es fängt ja im Kleinen an. Jede Versuchung hält uns davon ab, dass wir das Ziel erreichen, das wir uns vielleicht vorgenommen haben oder das zumindest gut für uns wäre. Wir Menschen tendieren immer so ein bisschen dazu, dass wir das kurzfristige Vergnügen dem vorziehen, was längerfristig viel besser für uns wäre. Wir ziehen das süße Dessert dem gesunden Obst vor. Wir ziehen es vor, faul auf dem Sofa zu liegen, anstatt ein bisschen Sport zu machen oder uns zu bewegen. Oder wir geben Geld für das 20. Paar Schuhe aus, anstatt dieses Geld vielleicht irgendwie sinnvoll zu investieren. Ist jetzt natürlich auf keinen Fall auf Frauen bezogen oder so. Also ein bisschen schon. Es ist ja ein Klischee, aber es bestätigt sich auch immer wieder. Ich habe die Predigt noch nie gehalten, als meine Frau dabei war. Meine Frau hat zu ihrer Verteidigung ein Schild über das Schuhregal hingemacht. Da steht drauf, Aschenputtel ist der beste Beweis dafür, dass ein paar Schuhe dein ganzes Leben verändern kann. Was will man da noch sagen? Vielleicht könnte ich ja mal sagen, dass sie ja ihren Traumprinz schon gefunden hat. Wir haben noch mehr solche Schilder daheim. Im alten Haus in Wittlingen hing eins vor der Speisekammer, wo zwei große Schleckkisten drinstehen. Und da steht drauf, Schokolade löst keine Probleme. Aber das tut ein Apfel ja auch nicht. Also was soll's. Zum Sport hat sie natürlich auch eine nette Entschuldigung. Im Treppenaufgang hing eine Karte, da steht drauf, ich mache sehr gerne Sport. Deswegen auch so selten, es soll ja schließlich etwas Besonderes bleiben. Also lauter witzige Sprüche, die genau das Gegenteil von Selbstdisziplin aussagen. In Wirklichkeit ist sich meine Frau natürlich bewusst, dass das alles nur faule Ausreden sind. Ich finde die Sprüche einfach witzig und die haben ja durchaus, das muss ich sagen, ja auch eine tiefere Botschaft. Die nehmen unsere auf der anderen Seite vielleicht manchmal verbissene und verkrampften Versuche, Selbstbeherrschung zu üben und diszipliniert zu sein, nehmen die so ein bisschen auf die Schippe. Natürlich versuchen wir in der Regel solche Verführungen, die uns von einem Ziel abbringen wollen, zu widerstehen. Gehe ich mal davon aus, dass die meisten das zumindest wollen. Aber manchmal muss man es vielleicht auch ein bisschen mit Humor nehmen und sich selber vor allem gegenüber auch ehrlich sein und sich eingestehen, dass man das einfach nicht immer schafft, jeder Versuchung zu widerstehen. Vor allem, dass man es nicht aus eigener Kraft schafft, selbst wenn man sich das fest vornimmt. Auf der anderen Seite darf man aber Versuchungen auch auf keinen Fall unterschätzen. Das ist so ein bisschen, so kann man das verbildlichen, wie bei einem Fisch. Der wird auch durch den verlockenden Wurm am Haken in Versuchung geführt, dass er da reinbeißt. Man kann sich das bildlich vorstellen, der Fisch kommt dahergeschwommen, er bemerkt diesen leckeren Happen und ihm läuft buchstäblich schon das Wasser im Maul zusammen und jetzt muss er sich entscheiden, beiß ich da rein oder lasse ich es lieber? Und so ist es auch bei uns, wir haben immer die Entscheidung, beiß ich zu oder beiß ich nicht zu. Die Versuchung an sich ist eigentlich nicht das Schlimme. Man braucht sich auch nicht dafür zu schämen, dass man in Versuchung geführt wird oder irgendwelche Gedanken bekommt. Martin Luther hat immer gesagt, das ist nicht das Problem, dass die Vögel über dem Kopf schwirren, nur sollte man sie keine Nester bauen lassen. Also Konsequenzen hat eine Versuchung erst dann, wenn wir uns unter Umständen falsch entscheiden. Und jeder von uns weiß wahrscheinlich am besten, bei welchem Köder er am liebsten oder sie am liebsten zubeißt. Bei uns Männern, um auch mal über unsere Schwachstellen zu reden, gibt es ja auch ein paar, haben sich ja in mehreren Jahrtausenden Menschheitsgeschichte diese drei Köder besonders bewährt. Die sind weithin bekannt. Das ist Geld, das ist Sex und das ist Macht. Und auf eines dieser drei sind wir, würde ich behaupten, fast alle irgendwie ansprechbar, verführbar. Da ist die Versuchung am größten zuzubeißen. Und wenn wir dann mal zugebissen haben, dann merken wir früher oder später, die Sache hat einen Haken. Und an dem Haken ist eine Sehne und an der Sehne ist eine Angel. Und diese Angel wird von einem sehr geschickten und sehr erfahrenen Angler bedient. Der hat schon ein paar Jahrtausende Anglererfahrung und weiß genau, welche Köder er wo auswerfen muss. Und damit sind wir auch nochmal bei der Frage, wer uns denn in Versuchung bringt. Und es ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint. Die eindeutige Antwort aus der Schriftlesung, die wir vorher gehört haben, war ja, Gott ist es jedenfalls nicht, er kann nicht in Versuchung führen. Aber im Vaterunser, das wir nachher zusammen beten, bitten wir ja zum Beispiel auch, Gott, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott scheint zumindest nicht unbeteiligt zuzuschauen, wenn es um Versuchungen geht. Der entscheidende Unterschied zwischen Gott und zwischen seinem Widersacher besteht darin, dass Gott will, dass wir diese Prüfung bestehen. Er will uns helfen, dass wir daran wachsen. Und der Versucher will, dass wir zu Fall dran kommen. Gott will die Prüfung dazu nutzen, dass wir ihm näher kommen, dass wir merken, wir schaffen es nicht allein, dass wir uns an ihn wenden. Und der Versucher probiert das Gegenteil, er will uns immer weiter wegbringen von Gott. Er sagt, du kannst es allein, schaffst es allein. Und deswegen darf man Versuchungen auch nicht unterschätzen. Sie versprechen uns immer Erfüllung, Befriedigung und so weiter. Aber genau davon, von dem, was sie uns versprechen, vom erfüllten Leben, bringen sie uns immer weiter weg. Und deswegen zum Schluss noch ein Tipp, wie wir mit Versuchungen vielleicht am besten umgehen können. Es gibt viele Tipps, aber ich glaube, am besten ist, wenn man einfach die Flucht ergreift. Das hört sich jetzt nicht besonders heldenhaft an, aber ich glaube, das ist das Klügste, was wir machen können. So wie zum Beispiel Josef vor der Frau des Potiphar geflohen ist, nicht weil er sie nicht hübsch oder attraktiv fand, das war sie mit Sicherheit, sondern weil er die Konsequenz ganz klar vor Augen gehabt hat. Er wusste, dass sein Leben eben davon abhängt, wie er sich in dieser Situation entscheidet. Er hat sich richtig entschieden, ist dann trotzdem ins Gefängnis gekommen, aber danach dafür befördert worden. Ich glaube, vor der Versuchung zu fliehen, ist das Beste, was wir machen können. Egal, ob das Alkohol ist oder welche Versuchung auch immer, wenn ich ein Alkoholproblem habe, dann ist das Beste, ich gehe gar nicht dorthin, wo Alkohol getrunken wird oder distanziere mich vielleicht auch von den Freunden, die ständig Alkohol trinken und so weiter. Wenn man in Versuchung kommt, Schuhe zu kaufen, machen wir vielleicht einen Bogen um die Einkaufszentren rum. Leider ist es ja so, dass auf der Flucht vor Versuchungen selten ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt wird. Wir fliehen meistens eher im Kriechtempo. Da hat der Don Camillo schon recht, wenn er feststellt, manch einer, der vor der Versuchung flieht, der hofft doch heimlich, dass sie ihn wieder einholt. Also eigentlich haben wir es gar nicht so eilig, vor der Versuchung zu fliehen und vor ihr davon zu kommen. Aber sobald wir zögern, wird es gefährlich. Und da haben wir eigentlich auch schon verloren. Wenn man erkennt, dass eine Sache Sünde ist, dann sollte man sich nicht auf Diskussionen einlassen, denn der Versucher ist ein Meister da drin, dass er Dinge kleinredet, dass er sagt, ist doch nicht so schlimm oder das machen doch alle. Und schon hat er uns am Haken. Also der Tipp wäre, fliehe der Sünde so schnell du kannst und am besten ohne Angabe einer Nachsendeadresse sozusagen. Ein kluger Mensch flieht vor der Versuchung, ein Tor fängt an, mit ihr zu flirten. Amen.